Ja, so werden wir jetzt fortsetzen in der Bibelbetrachtung. Und das schließt sich sehr gut an das Thema des Gebets. Das werden wir gleich von unserem Bibelwort gemeinsam erstmal den ganzen Abschnitt lesen, von Vers 2, Kapitel 1, 1. Thessalonicher Brief bis Vers 10, damit wir einmal so ein Gesamtüberblick bekommen. Ja, gleich können wir das gemeinsam lesen. Ja, das ist Vers 2, das ist jetzt nach der Schlachterübersetzung, wenn das irgendwo andere Ausdrucksweisen sind oder Satzbau, dann wissen wir, warum. Wir danken Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Jetzt noch einmal zurück. Ich hatte den zweiten Vers noch nicht gelesen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Ja, wenn wir die Folien wieder einblenden, dann würde ich danach die Verse so in Abschnitte Wir hatten die Worte der Gnade gelesen und hier sind wir jetzt bei Verse 2 und 3. Wenn wir diesen ganzen Abschnitt jetzt nehmen, dann ist das ein Beispiel für uns, wie der Apostel Paulus die Gemeinde in Thessalonich in seine Abwesenheit einen Brief schreibt und sie ermutigt. Und in dieser Ermutigung haben wir hier den ersten Abschnitt, dass er sie reinnimmt in sein Gebetsleben. Und er schreibt der Gemeinde, was er im Gebet zu Gott sagt. Damit erreicht er natürlich sofort zwei wichtige Bereiche für das junge, neue christliche Leben. Er nimmt sie rein in das Gebetsleben, sein eigenes, zeigt ihnen, dass er zu Gott betet und sagt ihnen aber auch, was er im Gebet zu Gott sagt in Bezug auf die Gemeinde. Und in diesem Hinsicht haben wir hier in diesem ersten Abschnitt genau das, dass er über das Gebet sie mitteilt und durch die Aufzählung dessen, was er in der Gemeinde mit ihnen erlebt hat. Das, was der Glaube bewirkt hat, das ist jetzt nicht einfach so ein formeller Dank, dass man sagen würde, ja, ich danke für euch vom Inhalt her, was Paulus alles hier mit reinnimmt, merkt man schon, er will das nicht nur als eine Form oder allgemein sagen, sondern so wie wir das eben sehr praktisch vorgeführt bekommen haben, dass es sehr direkte Dinge sind, über die hier sich erinnert, gern erinnert und was hier auch zu beachten ist, dass der Brief so beginnt: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses alle hier beachten. So wie alle Briefe ist auch dieser Brief später erwähnt, der Apostel, auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber in dem Grußwort, wenn er die Gemeinde Jesu anspricht, dann macht er da keinen Unterschied. Dann spricht er sie alle an. Später wird er da einige erwähnen und sagen, vermahnt die Unordentlichen, habt Geduld mit denen, korrigiert die. Aber hier im Grußwort sagt er, ich denke, wenn ich an euch vor Gott bringe, dann denke ich an euch alle und erwähne euch alle in meinen Gebeten. Hier ist irgendwo auch für uns, denke ich, ein wichtiger Hinweis, dass die Gemeinde Jesu einmal etwas Sichtbares ist und in diesem Sichtbaren sind wir auch sehr unterschiedlich, vielleicht von der geistlichen Entwicklung, von unserem Ausleben des Glaubens, von unserer Erkenntnis. Aber in dem Herrn Jesus gibt es da eine Einheit, ein Ganzes, etwas, was so göttlich ist, dass diese Einheit in dem Herrn Jesus, einer Gemeinde, nicht zerteilt werden darf. Die soll man auch, wenn man an die Gemeinde Jesu denkt, auch immer nicht aus dem Auge verlieren. Und ich glaube, das können wir hier bei Paulus sehr deutlich erkennen. Er hat hier nur sein Dankesgebet erwähnt und erwähnt hier, dass er denkend betet oder wenn er gedenkt an das Werk im Glauben, an eure Bemühung in der Liebe, an euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. So eine göttliche Kombination, das ist ein schwieriges Wort, eine göttliche Verbindung, finde ich, dass er Menschen erwähnt und gleichzeitig weiß, es ist wichtig, dass diese junge Gemeinde lernt, alles, auch was bei Menschen gelingt, immer auf Gott zu lenken. Der Dank geht an Gott. Auch wenn er sagt, ich denke an euch, ich erinnere mich gut, dass ihr im Glauben Werke hattet, dass euch die Liebe befähigt hatte, auch mühevolle Arbeit zu tun. Daran denke ich alles. Ich denke auch daran, dass ihr die Hoffnung nicht aufgegeben habt, dass sie drunter bleibt und eine schwere Lastsituation, aber ihr habt die Hoffnung nicht aufgegeben. Das waren die Menschen. Aber wenn ich an das alles denke, sagt der Apostel, dann weiß ich und bringe diesen Dank Gott. Denn der hat das in euch bewirkt. Und so würde die Gemeinde hier angesprochen, aber auch gleichzeitig eine gute Unterweisung hat sie bekommen, dass für alles Gott der Lob und der Dank gebührt. Es ist immer eine Verbindung wahrscheinlich zwischen Ursprung und Frucht. So, der Ursprung ist der Glaube und die Frucht ist das Werk. Der Ursprung ist hier jetzt die Liebe und die Frucht von der Liebe ist Mühe. Der Ursprung ist Hoffnung und Hoffnung bringt Standhaftigkeit. Diese wichtige Elemente des christlichen Glaubens, die finden ja wir immer wieder, Liebe, Hoffnung, Glaube, in den Briefen des Apostels Paulus als doch wiederholt fundamentale Elemente vom christlichen Glauben, von christlicher Erfahrung, dass Glaube, Hoffnung und Liebe immer wieder die Säulen des christlichen Glaubens sind oder so bestimmte Pfeiler, ob im Römerbrief, Korintherbrief, Epheserbrief, überall wird das immer wieder in der Verbindung miteinander sehr stark erwähnt. Auch das, was der Apostel Paulus hier nicht so detailliert erwähnt, was für Werke des Glaubens es waren, was für Mühe der Liebe es waren oder Ausharren in der Hoffnung. Sie konnten bestimmt auch einzelne Erfahrungen damit sehr gut in Verbindung bringen. Es ist immer noch Ermutigung. Und wenn wir jetzt noch eine Folie weitergehen zu Vers 4, dann haben wir hier im Deutschen einen neuen Satz, aber in dem Grundtext gibt es hier keinen neuen Satz. Das ist immer noch der alte Satz und das heißt immer noch, dass wir danken, weil wir wissen. Das ist der Gedanke dabei. Wir danken, weil wir wissen. Wir wissen ja von euch, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Merken wir jetzt, die Ermutigung an die Gemeinde, die wird jetzt noch auf ein anderes Gebiet ausgeweitet. Erstmal sagte der Paulus, was ich alles im Gebet, wofür ich dankbar bin Gott, wenn ich mich an euch erinnere. Und jetzt ermutigt er sie, dass er sagt, ich erinnere mich ja noch, dass dieses Zeichen, dass ihr Gott euch auserwählt hat zum Heil, das war so deutlich. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Und dann kommt die Erklärung in Vers 5, was diese Auserwählung, ja, wie die ausgesehen hat. Es ist vielleicht auch für unsere Zeit auch mal wichtig zu erwähnen, dass diese Anrede, geliebte Brüder, ja auch, wir stehen ja auch als Gemeinde Jesu hier in einer herausfordernden Zeit. Ja, es wird schon überall verlangt, dass man nicht nur Bürger sagt, sondern Bürgerinnen und Bürger. Ja, dass man beides immer erwähnt, auch das weibliche Geschlecht und nicht nur das männliche. Und so richtige Verfechter dieser Ideologie, die würden jetzt schon sagen, dass es eine Diskriminierung ist. Und hier werden wir vielleicht auch noch mehr erleben damit. Aber für uns ist erstmal wichtig zu wissen, und ich würde auch mich freuen, wenn wir hier gar nicht lange stehen bleiben dran, dass wir wissen, wo das herkommt. Also diese Redewendung, die ist von den, haben die Christen, die christliche Gemeinde hat die aus dem Judentum übernommen. Das steht fest. Denn so wurde im Judentum jede Glaubensgruppe angesprochen. Immer Brüder. So war die Praxis, so wurde das genannt, obwohl auch immer in der, auch im jüdischen Glaubensverständnis Frauen und Männer beide zu dem Volk Gottes gehörten. Das war selbstverständlich, dass die Zugehörigkeit zum Volke Gottes, und hier will ich nochmal das doch sehr deutlich sagen, so einen Zuspruch und Zusage, wie das im Evangelium gibt, gab es zu der Zeit nirgendwo. Dass der Apostel Paulus schreibt, in dem Herrn gibt es nicht Frau noch Mann. Damit will er diese Wertung vor Gott ganz deutlich benennen und sagen, sind jeder Mensch ist gleichwertig. Und wenn diese, so es gibt schon Bibeln, die das dann auch so übersetzen und an die heutige Sprache anpassen und dass man da liebe Brüder und Schwestern schreibt oder liebe Geschwister. Aber eins sollen wir wissen, gemeint ist immer die ganze Gemeinde. Also Geliebte, das ist ein starkes Wort am Neuen Testament. Und es ist ganz wichtig, Geschwister, es ist hier, glaube ich, auch eine ganz bewusste Ausdrucksweise vom Heiligen Geist gewählt. Kinder Gottes sollen sich so verstehen, dass sie Geliebte sind. Dass man das nicht einfach so überliest als ein Anhängsel, als ein unbedeutendes Wort, sondern sich zu verstehen als geliebter Mensch ist vom Grundsatz her wichtig, weil es erstmal der Tatsache entspricht. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments, das ist die Botschaft von Weihnachten, denn also hat Gott die Welt geliebt. Und die Frage ist dann nicht unbedingt so, was erfahre ich, was erlebe ich, wie geht es mir, sondern es ist Gottes Botschaft, Gottes Evangelium an uns Menschen, dass er uns sagt, du bist ein geliebter Mensch. Und die ist dann schon wichtig, dass wir das nicht von uns aus von unseren Erfahrungen feststellen, sondern vom Evangelium her. Und hier hat der Apostel Paulus auch schon der Gemeinde damit eine wichtige geistliche Wahrheit nahegebracht. So wie auch im Volke Israel. Auch da wurde das dem Volke immer wieder gesagt. Geliebt seid ihr nicht, weil ihr lieb seid. Geliebte seid ihr aus Gottes Auswahl. Gott hat sich entschieden, euch zu lieben. Nicht, wir sind so brav und gut und jetzt sind wir würdig, dass man uns liebt. Das ist unsere menschliche Praxis. Von dieser ganzen Erfahrung, glaube ich, kommen wir auch gar nicht weg. Und wenn wir das auch nie wollten, ich denke, unsere Kinder werden immer sagen, wir müssten uns zum Teil die Liebe von euch verdienen. Obwohl Eltern sowas nie wollen. Die haben das gar nicht vor. Die lieben ihre Kinder einfach, weil es so ist. Aber von unserer Erfahrung in Gottes Beziehung ist es ganz wichtig, dass auch im Alten Testament das schon so heißt, ich habe dich erwählt und geliebt, nicht weil du so gut bist, sondern weil du gerade ein halsstarriges Volk bist. Das war die Botschaft im Alten Testament. Gottes Liebe ist seine freie Entscheidung. Das hat er sich so vorgenommen zu tun. Und deswegen sollen wir uns auch so verstehen und wahrnehmen. eure Auserwählung. Ich werde auf dieses Wort vielleicht jetzt nicht tiefer eingehen, sei denn, da sind Fragen dazu, es sind Ergänzungen dazu, das würden wir sehr gerne hier vertiefen, wenn da Bedarf ist, oder auch vielleicht mal in einen gesonderten Abschnitt das zu nehmen, weil die Auserwählung ist ja, man kann es zu einem sehr großen Thema machen, man kann es aber auch sehr einfach verstehen, im Sinne von, es ist eine freie Entscheidung von Gottes Herz. Und die können wir ihm überlassen. Wir können die ganz Gott überlassen. Und dass er sagt, die Auserwählung von den Thessalonichern, die, sagt Paulus, war dadurch sehr deutlich und sichtbar geworden, weil unser Evangelium nicht nur im Wort zu euch gekommen ist. Was verstehen wir hier darunter? Vielleicht sind da mal Gedanken dazu. Was würden wir sagen, was kann man hier aus diesem Vers 5 verstehen? Was will der Apostel Paulus hier sagen, wenn er sagt, das Evangelium oder die Erwählung wurde dadurch sichtbar, dass das Evangelium nicht nur im Wort kam, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist. Ja, sind da vielleicht Gedanken dazu? Wollen wir das mal für ein paar Minuten vertiefen? Dann habe ich noch eine Frage. Unser Evangelium, darf man das so sagen? Was meint der Apostel Paulus, wenn er hier vom unseren Evangelium spricht? Die Verkündigung, wie die Apostel, also Paulus, Timotheus und Silas, sie weitergegeben haben. Weil das lehrt das Neue Testament sehr deutlich, es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nicht mehrere, unseres und das andere Ehre. Und also dieses andere, glaube ich, ist sehr deutlich, dass wir das so in diesem auch verstehen sollen, wie er hier auch sagt, es war auch ihr Zeugnis. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn wir das Evangelium weitergeben, dann können wir das nicht ganz losgelöst. Es soll nicht immer gebunden an unsere Person sein, aber als Zeugnis soll das auch die Person berühren. Es muss auch mein Evangelium sein, wenn ich das weitergebe. Dass ein Mensch auch sagen kann, das hat das Evangelium in meinem Leben bewirkt. Und das ist hier wahrscheinlich auch, was Paulus hier meint mit dem Abschluss dieses Vers, vom Vers 5. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Sie haben Evangelium verkündet und sie waren so. Sie haben sich auf eine für die Thessalonicher noch zu erinnernde Art verhalten. Das war das Evangelium. Er ermutigt sie aber, wir sollen es nicht vergessen, es ist ein Wort der Ermutigung. Und die Ermutigung geht darin, dass er sagt, liebe Gemeinde, wir haben das noch sehr gut in Erinnerung, dass ihr Erwählte, Geliebte Gottes seid. Und diese Erwählung geschah, wie er sagt, nicht nur im Wort, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Es wäre das verleitet fast, wenn man das jetzt gegeneinander ausspielen will, als ob Wort, Kraft und Heiliger Geist so drei unterschiedliche Ebenen der christlichen Erfahrung sind, das würde hier, glaube ich, ein falsches Verständnis sein von dem, was der Paulus hier sagen will. Ich habe hier längst ein Buch angefangen zu lesen, habe das nicht durchgelesen, aber der Titel ist schon sehr provozierend. Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Dann wird das schon sehr, aber es ist gerade eine Argumentation gegen diese Aufteilung. Der Titel ist provozierend, aber im Buch will man gerade das wieder vereinen, dass das Wort Gottes, der Heilige Geist und die Erfahrung sind nicht drei unterschiedliche Ebenen des christlichen Glaubens, sondern sie sind sehr eng miteinander, bilden sie eine Einheit. Und hier will der Paulus auch nicht das aufteilen. Und ich glaube, sehr deutlich wird das in dem, wenn wir an Apostelgeschichte uns erinnern, was wir da gelesen haben. Wie geschah die Bekehrung, das, was wir gleich lesen werden, eure Umkehr, wie geschah die in Thessalonik? Was war da denn so, dass es nicht das Wort allein blieb, sondern die Kraft und das Heilige, der Heilige Geist? Was war das? Von dem, was uns berichtet wird, war es folgendes. Die Gewissheit, dass ich zum Heil durchgedrungen bin. Geschwister, Gewissheit, große Gewissheit, wie der Paulus das noch so verstärkt hat, ist ein wichtiges Element im christlichen Glauben. Und ich kann mir das vorstellen, dass ein Menschenherz sehr darunter leidet, wenn es nicht Gewissheit hat. Nur diese Gewissheit ist ja auch wichtig, dass wir die nicht wieder daraus bauen, dass wir aufzählen, was wir alles tun und ob wir dieser Liebe Gottes würdig sind. Es hat auch etwas mit dem Vertrauen zu Gott zu tun, zu seinem, und hier haben wir wieder das Wort. Und das gesprochene Wort, das ausgesprochene Evangelium, das einladende Evangelium. Und wenn das Menschenherz berührt und es sich verändern lässt, wenn der Mensch sich öffnet, dann können wir sagen, jetzt ist die Kraft Gottes und der Heilige Geist und ist die Gewissheit im Menschenleben durchgedrungen. Es ist nicht beim Wort geblieben, es ist eine Frucht entstanden. Die Menschen sind gläubig geworden an den Herrn Jesus. So nennt die Bibel das. In vielen Fällen, die Toten werden lebendig. Das ist die Sprache vom Epheserbrief. Denn ihr wart tot nach euren Übertretungen und Sünden, nach eurem natürlichen Menschen. Aber ihr seid lebendig geworden. Also dann ist Kraft Gottes. Das geht nicht ohne Kraft Gottes. Es kann nur die Kraft Gottes. Ein Menschenherz verändert sich von einem Unglauben zum Glauben. Und diese große Gewissheit, die werden wir merken, wie viel Kraft dieses Zeugnis hat in den weiter folgenden Versen, das, was wir gelesen haben. Dieses Zeugnis wurde auf einmal in der ganzen Gegend bekannt, dass Paulus sagt, wo wir auch hinkommen, wir brauchen gar nicht darüber erzählen. Die Menschen erzählen uns schon, wie ihr glaubt. Also, Gewissheit, Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind alles Elemente, die kann man nicht mehr verstecken. Und das, glaube ich, wollte unser Herr Jesus auch sagen. Kann eine Stadt, die auf dem Berge gebaut ist und wo man abends Lichter anmacht, kann die unsichtbar werden? Das geht doch nicht. Und so ist es etliche Mal vielleicht auch unnötig und überflüssig, wenn wir noch sagen, wir müssen das sein und wir müssen das sein. Vieles wird folgen, vieles wird eine Frucht sein. So wie hier bei der Thessalonicher sagt der Paulus, euer Glaube, so wie ich den in Erinnerung habe und das, was ich auch vor Gott als Dank bringe, das ist ansteckend. Davon reden Menschen, das sehen sie. Und eins davon ist, dass dieses Evangelium durchgedrungen ist durch die Herzen und somit auch zu großer Gewissheit ist die Gemeinde gelangt. Wir werden jetzt nicht weiter das ausführen. Die folgenden Texte wollen wir, so Gott will und wir leben, nach der Gebetswoche dann weiter betrachten miteinander. Denn wir haben ja jetzt kommenden Mittwoch schon Heiligabend und danach den Silvestergottesdienst am 31. Dann die Gebetswoche gemeinsam. Somit sind das dann drei Mittwoche, in denen wir nicht fortlaufend den Thessalonicher Brief betrachten werden. Aber lass uns diese Gedanken mitnehmen. Es ist Gottes Kraft, wenn unser Herz sich verändert, wenn wir gläubig sein können. Es ist ein ganz großes Wunder. Wir wollen dafür danken und für Menschen beten. Denn es ist immer Gottes Gnade, wenn Menschen gläubig werden. Amen.